Deutschlandfunk, Andruck.
Das politische Buchmagazin am Montagabend im Studio Katrin Stövesand. Wie lebt es sich als Bundestagsabgeordnete, Abgeordneter? Was macht es mit Menschen, die gestalten wollen, wenn sie sich nicht einbringen können oder die Dinge schon längst entschieden sind? Und wie gehen die Volksvertreter mit dem permanenten Pranger, sprich den sozialen Netzwerken, um? Fragen, die die Journalisten Peter Dausend und Horand Knaub gestellt haben. Die Antworten und weitere Berichte sind dokumentiert im Buch »Alleiner kannst du gar nicht sein«. Die erste Besprechung heute bei uns. Danach geht es um die Idee des Publizisten Christoph Gieser, dem emotionsgeladenen Populismus etwas entgegenzusetzen, nämlich mehr Persönlichkeit in der Politik oder gar Heldentum, wie er es formuliert. Außerdem heute bei Andruck das neue Buch des niederländischen Publizisten Geert Mak über Europa, eines über die Wirtschaftskrise von 1931, die den Nazis zum Aufstieg verhalf, und schließlich den Report Darknet über die kriminellen Auswüchse im Deep Web. Zu Beginn der Corona-Krise konnten Politiker zur Abwechslung mal davon profitieren, dass Deutschland im Vergleich ziemlich gut durch die Pandemie kommt. Mittlerweile bekommen sie wieder das steigende Misstrauen und die verbreitete Unzufriedenheit der Menschen zu spüren. Diese Zeiten sind nicht die attraktivsten für Politiker. Auch wenn die meisten engagiert arbeiten, sich Nächte und Wochenenden um die Ohren schlagen, bekommen sie dafür immer seltener Anerkennung. Sie werden vielmehr in den sozialen Netzwerken an den Pranger gestellt, bekommen Hassmails, manchmal sogar Todesdrohungen. Die beiden Journalisten Peter Dausend und Horand Knaub haben auf der Grundlage von Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten einen Bericht über den Alltag der deutschen Volksvertreter erstellt. Sie haben untersucht, wie sich politische Macht und erfahrene Ohnmacht zueinander verhalten, wie Abgeordnete auf zunehmende Belastung und Aggression reagieren. Martin Hubert stellt ihr Buch vor.
Alleiner kannst du gar nicht sein. Unsere Volksvertreter zwischen Machtsucht und Angst. Der Titel von Peter Dausends und Horand Knaubs Buch legt nahe, dass sich im Vergleich zu den 1950er Jahren nicht viel geändert hat, als deutsche Volksvertreter das Geschäft der Demokratie nach der NS-Zeit neu einübten. Im Jahr 1953 hatte der Schriftsteller Wolfgang Köppen den Roman »Das Treibhaus« vorgelegt, ein erstes literarisches Dokument des politischen Lebens in der Bonner Republik. Im Zentrum stand ein Abgeordneter mit großen Zielen, der im Macht- und Ränkespiel der Parteien untergeht und sich das Leben nimmt. Ganz so dramatisch geht es bei Dausend und Knaub zwar nicht zu, aber auch hier dominiert ein Bild des Abgeordneten, der von einer widerspruchsvollen Wirklichkeit zerrissen zu werden droht. Die Autoren schreiben:
Das Leben von Bundestagsabgeordneten weist eine Besonderheit auf. Es funktioniert binär. 0 und 1. Sieg und Niederlage, Wahlkreis und Hauptstadt, Macht und Ohnmacht, Teamgeist und Einsamkeit, Führungsposten und Hinterbank, Gewissensentscheidung und Fraktionsdisziplin, Regierung und Opposition, Aufstieg und Fall. Dieses Dasein fängt irgendwann an, einen Menschen zu deformieren.
Zwar schildern Dausend und Knaub auch Gewinner, Abgeordnete, die wichtige Posten ergattern oder in mühseliger Arbeit Inhalte durchsetzen, die ihren politischen Idealen entsprechen. Doch grundsätzlich erscheinen die Volksvertreter als Einzelkämpfer, die viel zu häufig ihre Ohnmacht erfahren, etwa im Vergleich mit Lobbyisten.
Wenn das Bundesfinanzministerium zu Anhörungen bat, kamen die Experten viele Jahre lang mit großer Mehrheit aus dem Banken-, Kredit- und Versicherungsgewerbe. Verbraucheranwälte und Experten waren als Minderheit allenfalls toleriert. Es gibt sicher eine Handvoll Beispiele, bei denen ich nachweisen könnte, dass das Gesamtwerk von der Regelungsidee bis zur Formulierung von Lobbyisten kam, sagt der ehemalige grünen Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick.
Ohnmacht ist aber auch im politischen Getriebe selbst erfahrbar. Zum Teil wird sie sogar gezielt inszeniert. Manche Szenen, die die Autoren hier schildern, lesen sich wie überdrehte literarische Fiktion, sind aber von Abgeordneten verbürgt. Etwa wenn die ehemalige parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Nina Hauer, zu ihrem Fraktionschef Franz Müntefering gebeten wird, nachdem sie wieder einmal Abgeordneten wichtige Posten verschafft hatte, die Müntefering nicht gefielen. Sie macht die Bekanntschaft mit einer archaischen Machttechnik, die schon in den 1950er Jahren praktiziert wurde.
Als sie sein Büro betritt, macht Müntefering den Wehner. Er dreht sich auf seinem Stuhl um, schaut zum Fenster raus und schweigt, bis sie irgendwann geht. Diesmal ist sie ihren Job los.
Dausend und Knaup präsentieren eine ganze Kette solcher deprimierender Episoden aus dem Dasein der Volksvertreter. Beruft sich ein Abgeordneter gegen den Fraktionszwang auf sein Gewissen, wird er oft nicht mit Schweigen, sondern mit Gebrüll bedacht. Die Gleichberechtigung der Geschlechter hat sich im Parlament nicht wirklich durchgesetzt. Wenn Frauen eine Rede halten, beginnen die männlichen Abgeordneten, sich quer durch die Fraktionen laut zu unterhalten. Nach Dausend und Knaup hat dieser Dauerdruck und Dauerstress nicht nur politische Folgen. Viele Parlamentarier und Parlamentarierinnen würden konfliktscheu, litten aber auch an chronischem Schlafmangel und lebten ungesund. Die Einsamkeit abends in Berlin nach einem nervenaufreibenden Tag fern der Heimat führe bei manchen dazu, dass sie sich in Affären stürzen oder zu Drogen greifen. Bisweilen grenzt das Buch in solchen Passagen an Klatsch, auch weil die Autoren keine Zahlen nennen, wie häufig das tatsächlich geschieht. Überzeugender sind sie, wenn sie schildern, wie stark die sozialen Medien den Stresspegel der Abgeordneten noch einmal erhöhen. Sie müssen nicht nur ständig selber twittern und posten, um gehört zu werden, sondern werden immer häufiger zum Objekt von Hass und Aggression.
Claudia Roth hat eine Art Schutzwall um sich herum aufgebaut. Er besteht aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihrem Bundestagsbüro. Die schrecklichsten Mails und Briefe kommen über diesen Schutzwall gar nicht mehr rüber. Aber nutzt das was? Sie weiß ja um die Verachtung, die permanente Bedrohung, die Morddrohungen. Manchmal denke ich, ich halte das alles nicht mehr aus, sagt die grüne Politikerin.
Selbst der eigene Wahlkreis ist offenbar kein sicherer Hafen mehr für die Abgeordneten. Auch dort wird Kritik immer aggressiver vorgetragen, selbst von den eigenen Parteimitgliedern. Die deutsche Demokratie ist in der Krise, bilanzieren Dausen und Knaup, und das spiegele sich in zunehmendem Respekt und Vertrauensverlust gegenüber den Volksvertretern. Die Autoren betreiben in ihrem flüssig geschriebenen Report kein Politiker-Bashing, auch wenn sie manche krasse Story aufbieten. Als ungeschönter Bericht über die oft prekäre Situation der deutschen Abgeordneten ist der Buch daher lesenswert. Schade nur, dass sie aus den vielen Gesprächen, die sie mit Volksvertretern geführt haben, nur wenig direkt zitieren, sondern vieles in pointiert erzählte Geschichten auflösen, wobei einiges schon bekannt ist. In einem Nachwort fassen Dausen und Knaup die ihrer Meinung nach zentralen Probleme der Abgeordnetenarbeit nebst kurzen Verbesserungsvorschlägen zusammen. Dazu hätte man gerne auch ausführlich die Meinung der Abgeordneten selbst gehört. Insofern leidet das Buch unter der Tendenz, die Abgeordneten eher zu bemitleidenswerten Objekten zu machen, als zu Subjekten einer widerspruchsvollen Position, die sie bewusst gewählt haben.
Lautet das Urteil von Martin Hubert über Alleiner kannst du gar nicht sein. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Von Peter Dausend und Horand Knaup. Erschienen beim DTV. Umfang 463 Seiten. Preis 22 Euro.
Thank you.
Was braucht es für eine überzeugende Politik in schwierigen Zeiten? Helden, was sonst? Was erstmal sehr platt klingt, hat natürlich einen wahren Kern. Menschen mögen Verantwortliche, die sympathische Führungspersönlichkeiten sind. Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Publizist Christoph Gieser hat sich viel mit Populismus beschäftigt, der bekanntlich auf Emotionen mehr als auf Informationen setzt. Dem gelte es, etwas entgegenzuhalten, will die Demokratie weiterhin überzeugen und überleben. Das führt Gieser in seinem aktuellen Buch aus, Titel Echte Helden, falsche Helden, was Demokraten gegen Populisten stark macht. Moritz Küpper hat es für Andruck gelesen.
Populistische Tendenzen, starker Diskurs, eine polarisierte Gesellschaft. Für Christoph Gieser ist sein Projekt letztlich eine logische Folge in der schon länger laufenden Diskussion.
Ich habe ja selbst in der Vergangenheit auch genau zu dem Thema Bücher geschrieben. Wie sieht das Problem aus, mit dem wir es zu tun haben? Und ich habe eben auch in vielen Veranstaltungen gemerkt, dass wir jetzt inzwischen eine Entwicklung haben über die letzten 5 Jahre, wo die Leute sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, wir haben ein Problem, check. Ich habe auch einigermaßen verstanden, wie das Problem strukturiert ist, check. Aber was ist jetzt der nächste Schritt? Wie gehen wir damit um?
Gieser, einst bei der FDP politisch aktiv, arbeitet nun seit Jahren als Kolumnist und Publizist. Nach Büchern zur Politik und neuen Arbeitswelt beschäftigt er sich seit Jahren intensiver mit der AfD, der sogenannten neuen Rechten und nun eben mit dem Populismus, hält Vorträge, gibt Workshops zu Themen wie dem richtigen Umgang mit rechtsradikalen Parolen und Populismus.
Und ich glaube, das ist eben eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die wir führen müssen, wo wir eben auch darüber diskutieren müssen, wie Emotionen, demokratische Emotionen zurückkommen in die Politik über den recht spröden Verfassungspatriotismus hinaus. Und das geht eben nicht ohne Persönlichkeiten. Und genau darüber müssen wir dann auch eben debattieren. Was macht diese Persönlichkeiten aus? Was soll diese Persönlichkeiten ausmachen? Und ich glaube, oder ich habe es nicht wahrgenommen, dass diese Debatte bis jetzt tatsächlich geführt wurde. Und die möchte ich anstoßen.
Echte Helden, falsche Helden. Was Demokraten gegen Populisten stark macht, lautet der Titel, der schon viel über die Stoßrichtung des Buches verrät. Gut 200 Seiten, auf denen Gieser mit einer Struktur von 5 Kapiteln, nochmals unterteilt mit einzelnen Zwischenüberschriften, eben diesen Debattenimpuls auslösen will. Zu Beginn steht unter der Überschrift das fehlende Puzzleteil eine Art Bestandsaufnahme, die vielen bekannt vorkommen wird.
Die Institutionen, die zuvor viele Menschen unter ihrem Dach versammelt haben, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften, büßten in den letzten beiden Jahrzehnten ihre Schlagkraft fast vollständig ein. Die Menschen handeln freier als früher. Sie können unabhängigere, auch egoistischere Entscheidungen treffen und hinterfragen die Vorgaben, die ihnen gemacht werden, deutlich kritischer als früher. Deswegen muss man sie stets aufs Neue von einer Sache überzeugen. Das kann anstrengend sein, wenn Zwang eben keine Option ist. Auf jeden Fall funktioniert es nicht über Artikel und Paragraphen, Gesetze und Grundsatzreden. Die Frage, wie es die liberale Demokratie schaffen kann, wieder Emotionen zu wecken und zu begeistern, ohne auf eine kollektivistische oder nationalistische Karte zu setzen, steht also wie der sprichwörtliche Elefant mitten im Raum. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Giesers Grundthese, es brauche neue Helden, positive, denn
Helden, die auch in einer Demokratie als solche anerkannt werden, erwuchsen in der Vergangenheit aus Protest gegen die Willkür der Herrschenden. In der liberalen Demokratie, die sich durch Pluralismus, Gewaltenteilung und freie Presse auszeichnet, ist die Konzentration von Macht begrenzt. Eine Willkürherrschaft lässt sich daraus nur schwer konstruieren. Doch genau diesen Versuch erleben wir gerade. Der Bürger als 42. Opfer eines Unterdrückungsstaats. Das ist die Legende, an der nicht nur das rechte Lager strickt.
In den folgenden Kapiteln versucht er daher, seine Heldenthese mit Leben zu füllen, beschäftigt sich mit der Definition, klassischen Heldenparametern wie Kraft oder Führungsqualitäten, aber auch den dahinterstehenden Werten. Interessant dabei sein Rechercheansatz.
Ich habe im ersten Schritt tatsächlich meine Social-Media-Kanäle befragt. Ich habe die Leute gefragt, gibt es denn für euch Heldenfiguren? Und da kamen tolle Antworten. Da kamen auch tatsächlich von den Leuten Antworten, Persönlichkeiten, von denen ich noch nie gehört hatte. Also zum Beispiel Männer, die sich im Mittelalter ohne eine persönliche Verbindung dazu zu haben und wirklich Risiken eingegangen sind, gegen die Hexenverbrennungen eingesetzt haben. Das waren Geschichten, die kannte ich nicht. Und es hat mich da eben in erster Linie mal bestätigt, dass das ein Thema ist. Also es kam unheimlich viel Feedback.
Namen wie Greta Thunberg, die Klimaaktivistin, oder Carola Rakete, die als Kapitänin ein Flüchtlingsschiff verantwortete, tauchen in dem Buch auf. Gisa selbst nennt die Geschichte von Jessica Lynch als die beeindruckendste.
Es war eine Soldatin, eine amerikanische, die im Irak gefangen genommen wurde und dann befreit wurde. Und über die das Pentagon dann eine Heldengeschichte erzählt hat, der sie selbst widersprochen hat. Und zwar gar nicht aus politischer Motivation. Also das ist eine Patriotin, auch jemand, die damals durchaus der Regierung nahestand. Also der ging es nicht darum, die Regierung zu beschädigen, sondern ihr ging es darum, nicht für etwas gefeiert zu werden, was sie nicht getan hat. Und ihr ging es darum, dass die Wahrheit nicht verloren geht.
Das Buch war fast abgeschlossen, als die Corona-Pandemie aufkam. Für Autor Gisa war dies jedoch kein größeres Problem.
Es ist tatsächlich für mich eher eine Bestätigung der These gewesen, weil eben die großen Debatten sich entlang von Persönlichkeiten entwickelt haben. Laschet, Söder auf der einen Seite, aber eben Drosten, Kelkule und andere auf der anderen Seite. Und ich finde eben auch, dass wir gerade an dem Beispiel auch sehen, dass es nicht zwangsläufig eine negative Entwicklung ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es dadurch auch greifbarer wird, dass es eben auch vielleicht deutlich wird, es gibt einfach unterschiedliche Denkschulen. Es gibt Leute in der Demokratie, die auch wirklich von dem, was sie sagen, persönlich überzeugt sind, die dafür auch kämpfen und dafür auch bereit sind, etwas in Kauf zu nehmen, Anfeindungen. Aber es ist genau das, was ja auch es ausmacht. Wir brauchen ja die Leute, die auch wirklich mit ihrer Überzeugung sich ins Feuer werfen und in der Debatte versuchen zu bestehen.
Gisa hat ein leicht lesbares Buch geschrieben, auch wenn seine Kernargumente, die zunehmende Personalisierung sowie die nicht zu unterschätzende Wirkung eines, neudeutsch, Narratives, nicht unbedingt neu sind, lohnt sich die Lektüre dieses Impulses. Nicht zuletzt, weil es viele interessante Beobachtungen zu der aktuell hochpolarisierten Gesellschaft liefert.
Moritz Küpper war das über Christoph Gisa, Echte Helden, falsche Helden, was Demokraten gegen Populisten stark macht. Im Drömer Verlag erschienen, die 217 Seiten kosten 14,99 Euro. Europa im Jahr 2019. 50 Jahre später rückblickend betrachtet von einer Historikerin. Was sie über diese Zeit schreiben würde, hat sich der niederländische Publizist und Bestsellerautor Gerd Mack gefragt. Er hat bereits selbst über Europa geschrieben, über das 20. Jahrhundert. Jetzt kommt gewissermaßen die Fortsetzung. Was ist mit dem Kontinent geschehen beim, wie Mack es ausdrückt, turbulenten Start ins 21. Jahrhundert? Mack hat, wie für sein Vorgängerbuch, Europa bereist, Städte und Regionen besucht, Menschen kennengelernt. Seine Eindrücke und Erfahrungen sind festgehalten im neuen Buch »Große Erwartungen«, auf den Spuren des europäischen Traums. Die niederländische Ausgabe erschien 2019. Für die jetzt herausgekommene deutsche Übersetzung hat Mack noch einen 40-seitigen Epilog, aus Sicht des Frühjahrs 2020, verfasst. Michael Kuhlmann stellt das Buch vor.
Geistig zutiefst verändert hat sich Europa seit 1999. Das stellt Gerd Mack schon im Vorwort klar. Nichts sei mehr übrig vom damaligen Optimismus. Vielmehr vergleicht Mack die gegenwärtige Situation mit der Ungewissheit der 30er Jahre. Wie konnte es dazu kommen? Ein Teil von Macks Erklärung steckt bereits in diesem kurzen Bonmot.
Ein verfallender Tempel aus den 1950er und ein zur Hälfte gebauter Turm von Babel aus den 1990er Jahren. Das war im Frühjahr 2016 unsere Europäische Union.
Den zahlreichen Mackschen Kritikpunkten liegt ein Kern zugrunde. Seit den 90er Jahren sei die Politik der Europäer zu sehr von Wunschdenken bestimmt gewesen. Statt kühle Realpolitik zu treiben, hätten sie mit dem Kopf durch die Wand gewollt. Schon 1993 konstatiert Mack einen Kardinalfehler. Die EU habe vor der Wahl gestanden, sich zu vergrößern oder erst einmal ihr politisches System zu ordnen, auch ihre Demokratiedefizite zu tilgen. Aber während Frankreichs Präsident Mitterrand zu letzterem und zu gut austarierten Assoziierungsabkommen mit den osteuropäischen Staaten geraten habe, hätten Briten und Deutsche die Osterweiterung durchgedrückt, ohne daran zu denken, dass die Polen, Ungarn oder Tschechen eine gänzlich andere politische Kultur mitbrachten. Ihnen fehlte die gesellschaftliche Emanzipationserfahrung von 1968 und die Befreiung von 1989 verstanden sie nicht als Sieg des Liberalismus, sondern ihres Nationalismus, so Marx' Deutung. Hinzu seien Heilserwartungen auf Seiten der Osteuropäer gekommen, die sie noch unsanfter in der EU-Wirklichkeit hätten landen lassen. Auch bei der Euro-Einführung habe die Hoffnung, es werde schon alles gut gehen, über die Realpolitik gesiegt. Die Konstruktionsfehler der Gemeinschaftswährung fielen den Europäern dann während der Euro-Krise übel auf die Füße. Mack bemängelt.
Der Euro blieb eine äußerst problematische Währung, weil er 18 zum Teil sehr gegensätzliche ökonomische Kulturen in ein und dasselbe monetäre Korsett zwängte. Deshalb fehlte der Eurozone die dringend notwendige finanzpolitische Flexibilität und das verschlechterte die Aussichten auf eine Erholung.
Aber schon seit den 90er Jahren sei jede echte wirtschaftspolitische Debatte vom neoliberalen Dogma erstickt worden.
Die Gesetze der freien Marktwirtschaft galten als natürliche Gegebenheit. Die Entpolitisierung der öffentlichen Diskussion hatte weitreichende Folgen für die Selbstwahrnehmung vieler europäischer Bürger. Sie empfanden sich nicht mehr als Teil eines großen Ganzen, für das alle mitverantwortlich waren.
Mack ist der Ansicht, dass die Finanzwelt in Europa zu großes Gewicht bekommen habe. Damit habe die Politik das Vertrauen der Europäer in ihre Staatsorgane und in das europäische Projekt geopfert. Mit Blick auf den Brexit wiederum resümiert Mack.
Die Menschen schluckten ihren Zorn hinunter. Er verwandelte sich in Resignation und letztlich in einen demokratischen Schwelbrand unter der Oberfläche, der erst aufloderte, wenn etwas anderes hinzukam. Ein Kandidat, der angeblich unterdrückte Wahrheiten aussprach. Ein Referendum, bei dem man der Elite einmal eine Lektion erteilen konnte. Eine Partei, die mit den Etablierten abrechnen wollte. Ein Internet mit tausend Losungen und Lügen. Lauter kleine Flammen, die ein katastrophales Feuer auslösen konnten.
Kritikpunkte wie diese sind keineswegs neu. Sie werden hier aber umfassend, kenntnisreich und gut lesbar dargestellt. Das gilt auch für die Beobachtung, dass man das Versprechen an Russland von 1990, die NATO nicht nach Osten zu erweitern, gebrochen hat. All seine Beobachtungen und Befunde erläutert Gerd Mack im Stil eines politischen Feuilletons und auf der Basis von Reisen durch ganz Europa, buchstäblich von Samos bis zum Nordkap. Eingeflochten in seine Darstellung hat er die Selbstzeugnisse von 6 Europäern. Ein britischer Manager skizziert die gewissenlose Habgier vieler seiner Kollegen im Bankensystem. Eine in Dänemark aufgewachsene Iranerin und eine palästinensische Christin aus den Niederlanden erfahren seit dem 11. September 2001 rassistische Ausgrenzung. Eine junge Polin erzählt vom neuen Antisemitismus in ihrem Land. In einem Selbstzeugnis verbirgt sich auch einer der Lösungsvorschläge dieses Buches. Der Bürgermeister des belgischen Mechelen erläutert, wie mit einer Kombination aus kluger Sozialpolitik, aufgeschlossenem Multikulti und harter Kriminalitätsbekämpfung eine Problemstadt in eine Vorzeigestadt verwandelt wurde. Hier knüpft Gerd Mark an. Während im geopolitischen Maßstab keiner der europäischen Staaten allein noch seine Interessen wahrnehmen könne, dort sei also die EU gefordert, könne man gesellschaftliche Probleme am ehesten auf der regionalen und kommunalen Ebene lösen. Damit lasse sich zudem in den Menschen ein konstruktives Gefühl der Verwurzelung wecken. Und gerade so könne man den nationalistischen Rattenfängern das Handwerk legen. So endet diese ziemlich bedrückende Bilanz zweier Jahrzehnte doch noch mit einem Hoffnungsschimmer. Was letztlich aus dem Kontinent wird, möchte Gerd Mark nicht vorhersagen. Zwischen den Zeilen aber wird klar, für entschlossene Schritte zurück in die Realpolitik ist es noch nicht zu spät.
Michael Kuhlmann besprach Gerd Mack, Große Erwartungen, auf den Spuren des europäischen Traums, 1999 bis 2019. Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke, Siedler Verlag, 640 Seiten, 38 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Beträchtliche Schulden, hohe Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Schwäche, eine dramatische Bankenkrise, politisches Versagen. So stellte sich die Situation in Deutschland im Sommer 1931 dar. Der Schweizer Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann nennt sie die folgenschwerste Finanzkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Schlimmer noch als der Börsenkrach von 1929. Die Krise von 1931 erschütterte das globale Finanzsystem und stürzte die Weltwirtschaft in eine tiefe Depression. Zu den Profiteuren zählten Adolf Hitler und die NSDAP. Straumann zeichnet in seinem Buch 1931 die Finanzkrise und Hitlers Aufstieg nach. Otto Langels stellt es vor.
Als 2008 die Weltwirtschaft von einer schweren Finanz- und Bankenkrise erschüttert wurde, erinnerte dies Kommentatoren sogleich an den Börsenkrach von 1929 und den Schwarzen Freitag. Doch Wirtschaftshistoriker sehen meist nicht 1929, sondern 1931 als das entscheidende Jahr an, das die Weltwirtschaft in eine existenzielle Krise stürzte und damit auch die politische Stabilität in den führenden Industrienationen unterminierte. Der Züricher Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann schreibt in seinem Buch 1931 über die dramatischen Tage im Sommer jenes Jahres in Berlin.
Am Dienstag, dem 14. Juli, erfuhr die Reichsregierung, dass die Dresdner Bank kurz vor der Insolvenz stand. Am Mittwoch führte das Kabinett Devisenkontrollen ein, um die Kapitalflucht zu stoppen, womit der Goldstandard praktisch aufgehoben wurde. Verängstigte Anleger begannen, ihre Aktien zu verkaufen und lösten eine globale Liquiditätskrise aus. In Paris stürzten die Aktienkurse ab, in London sank das Pfund gegenüber dem Franc.
Die deutsche Finanzkrise des Sommers 1931 hatte eine verheerendere Wirkung auf die Weltwirtschaft als der Börsenkrach zwei Jahre zuvor. Dazu konnte es nur kommen, so schreibt Tobias Straumann in einer anschaulichen, gut lesbaren Darstellung, weil das Deutsche Reich Ende der 1920er Jahre immense Auslandsschulden aufgehäuft hatte. Rund 3/5 der Schulden resultierten aus Reparationszahlungen gemäß dem Versailler Vertrag von 1919. Einen Ausweg aus der Krise sahen Finanzexperten in einem Entgegenkommen Großbritanniens, Frankreichs und der USA, der Alliierten aus dem Ersten Weltkrieg. Sie sollten dem früheren Kriegsgegner Deutschland einen Teil der immensen Reparationszahlungen stunden oder erlassen. Doch eine Einigung stand vor allem Frankreich, der Erzfeind Deutschlands, im Wege. Tobias Straumann verweist in seiner schlüssigen Abhandlung, die zunächst in England erschien und jetzt ins Deutsche übersetzt wurde, immer wieder auf den Wiener Ökonomen Felix Sommary, einen scharfsinnigen Beobachter der damaligen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung. Straumann zitiert aus einem Vortrag Sommarys:
Großbritanniens Aufgabe ist es, Deutschland und Frankreich wieder zusammenzuführen. Hat England hierzu nicht den Willen oder die Kraft, so wird die jetzige Krise nur Vorspiel einer dunklen Periode sein, der Geschichtsschreiber künftiger Zeit den Namen geben wird zwischen zwei Kriegen.
Eine hellsichtige Bemerkung vom Dezember 1930. Es war da nicht England, sondern der amerikanische Präsident Herbert Hoover, der im Juni 1931 ein Zahlungsmoratorium vorschlug. In London und Berlin reagierte man positiv auf Hoovers Plan. Reichskanzler Brüning erklärt in einer Radioansprache:
Das deutsche Volk und die deutsche Regierung haben mit herzlicher Dankbarkeit die Vorschläge des Präsidenten Hoover angenommen. Eine neue Hoffnung für Europa und Deutschland sehen wir aus diesem Vorschlage erwachsen. Er bringt Deutschland eine Hilfe in einem entscheidenden Augenblick seiner Geschichte, in dem Schwierigkeiten bis zum Äußersten sich aufgetürmt haben.
Der Optimismus Brünings erwies sich als verfrüht. Die französische Regierung lehnte den Vorschlag Hoovers ab. In den Reparationen sah Paris ein wirksames Mittel, einen wirtschaftlich scheinbar überlegenen Nachbarn niederzuhalten. Eine Konferenz im Juli 1931 in London, auf der Minister unter anderem aus Deutschland, Frankreich, England, Japan und den USA über deutsche Kredite berieten, endete ohne Ergebnis. Während Tobias Straumann vor allem Frankreich für das Scheitern verantwortlich macht, sehen andere Wirtschaftshistoriker auch ein Versagen auf amerikanischer und britischer Seite. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Josef Goebbels notierte in seinem Tagebuch:
Die Kredite bleiben aus. Das Reich steht vor dem Bankrott. Unsere Stunde naht mit unheimlicher Sicherheit. Wir werden sie zu nutzen wissen.
Die Finanzkrise des Jahres 1931 ermöglichte und beschleunigte den raschen Aufstieg der Nationalsozialisten. Sie waren die politischen Krisengewinner. Wäre diese Entwicklung vermeidbar gewesen? Tobias Straumann konzentriert sich in seiner Analyse auf die finanziellen Aspekte und spricht von einer zeitlosen Lektion, wonach es wichtig sei, bei internationalen Abkommen, in diesem Fall dem Versailler Vertrag, realistische Vorgaben zu machen.
In den 1920er Jahren misslang es den Alliierten, ein Reparationssystem zu entwickeln, das den wirtschaftlichen und politischen Realitäten in Deutschland entsprach. Diplomaten und Politiker gaben sich zwar große Mühe, das System den sich wandelnden Umständen anzupassen und hielten fast 30 Konferenzen ab. Doch eine Analyse all des Aktenmaterials dieser Konferenzen erbringt nur wenige Hinweise, dass man sich bewusst war, wie dringend nötig ein neuer, realistischerer Ansatz war.
Eine zeitlose Lektion, die auch im 21. Jahrhundert in Zeiten von Euro- oder Corona-Krisen gilt. Was der Historiker Christopher Clark im anderen Kontext mit Blick auf die Entscheidungsträger am Vorabend des Ersten Weltkriegs als Schlafwandler bezeichnete, trifft auch auf die politischen Kräfte in den Jahren 1930 und 31 zu. Sie scheiterten bei dem Versuch, eine sich rasch verschärfende Finanzkrise einzudämmen. Eine Situation, die zunächst beherrschbar erschien, geriet zusehends außer Kontrolle.
Otto Langels war das über Tobias Straumann, 1931, die Finanzkrise und Hitlers Aufstieg. Erschienen bei WBG Theiss in der Übersetzung von Martin Richter, 263 Seiten, 25 Euro. Thank you. Online-Stores, die LSD, Cannabis, Crystal Meth oder auch reines Heroin anbieten, zu zahlen in Bitcoins und geliefert mit der Post. Ort der Handlung, das sogenannte Darknet. Ein Reportagenband des freien Journalisten Daniel Mützel und der Leiterin der Investigativredaktion des Weiß-Magazins, Theresa Locker, gewährt Einblicke in diese virtuelle Parallelwelt, in der sich besonders deutlich Fluch und Segen des Internets widerspiegeln. Hören Sie eine Rezension von Markus Heumann.
Der ungefähre Ablauf war so, dass der Täter in dem Schnellrestaurant geschossen hat und anschließend dann sich in Richtung Einkaufszentrum bewegt hat und dort die Schießerei fortgeführt hat.
Der Münchner Polizeipräsident Hubertus André auf einer Pressekonferenz nach dem Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum am 22. Juli 2016, bei dem ein 18-Jähriger 9 Menschen und schließlich sich selbst erschoss. Die Waffe für seine fremdenfeindlich motivierte Tat hatte sich der Schüler online besorgt, wie die Ermittler bei der Sichtung seines Computers schnell herausfanden. Genauer in der Schattenwelt des Internets, dem sogenannten Darknet. Die Geschichte des Mörders David S. und seines Waffenlieferanten ist einer der Fälle, mit denen die vorliegende Neuerscheinung Report Darknet beispielhaft das Phänomen des Deep Webs und seines verborgensten Teils des Darknets beleuchtet. Als Deep Web werden jene Bereiche des Internets klassifiziert, die über normale Suchmaschinen nicht auffindbar sind, wie etwa ein durch Passwort geschütztes Firmenintranet, geschützte Datenbanken oder auch das persönliche Konto beim Online-Versandhandel. Prinzipiell aber sind diese Seiten mit normalen Internetbrowsern erreichbar, im Gegensatz zu denen des Darknet. Denn hier ist Anonymität oberstes Gebot, egal ob es um Whistleblowing, Waffenhandel oder Drogenkauf geht. Um diese Anonymität zu erlangen, reicht ein frei verfügbarer spezieller Internetbrowser wie etwa Tor, der nach dem Onion, also Zwiebelprinzip, arbeitet. Der Datenverkehr wird dadurch anonymisiert, dass er über mehrere sogenannte Knoten rund um den Globus geleitet wird, die die Rückverfolgung von Identität und Standort der Nutzer verhindern. Die Ursprünge des Tor-Projekts liegen in den 90er Jahren und haben einen geheimdienstlichen Hintergrund.
Die US-Armee suchte nach einer Technologie, mit der sich amerikanische Agenten im Ausland anonym im Netz bewegen können. Doch das Programm war unausgereift und schlummerte auf alten Rechnern der Navy, bis Tor von Netzaktivisten reaktiviert, weiterentwickelt und 2003 als Open Source veröffentlicht wurde.
Schreiben die Autoren des Buches in ihrer Einleitung. Der erste große Marktplatz im Darknet etablierte sich 2011. Fast 3 Jahre lang war der Drogen-Cyberstore Silk Road online, bevor US-Ermittler den Betreiber in San Francisco stellten, einen 29-jährigen Chemieingenieur. Es dauerte nicht lange, bis er seine Epigonen fand, auch in Deutschland. Ausführlich beschreiben die Autoren etwa die Geschichte der Darknet-Site Shiny Flakes, hinter der ein unauffälliger Leipziger Lehrling steckte.
Shiny Flakes, das war ein 17-Jähriger, der eine Kellnerlehre abgebrochen hat und nicht so genau wusste, was er jetzt machen soll mit seinem Leben und dann die relativ geniale Idee hatte, ein kleines Webbusiness anzumelden und sich vom absoluten Niemand durch eben diese Anonymisierung im Internet zu einem riesigen Drogenboss hochgearbeitet hat innerhalb weniger Monate und eine knappe Tonne Drogen aller Art aus seinem Kinderzimmer verschickt hat, ohne dass es seine Mutter mitbekommen hat.
Erläuterte die Co-Autorin von Report Darknet, Theresa Locker, auf einer Podiumsdiskussion 2019. Im Unterschied zu anderen Büchern über das Darknet, von denen es nicht wenige gibt, nehmen die Autoren in dieser Reportagensammlung einen permanenten Perspektivwechsel vor. Um den Preis einiger unnötiger Doppelungen begegnen wir hier dem arabischen Freiheitsaktivisten ebenso wie dem skrupellosen Waffenhändler, dem engagierten Staatsanwalt wie den Administratoren des Tor-Netzwerkes. Aber auch die Grenzbereiche zum Darknet werden ausgeleuchtet, wie etwa nicht weniger kriminelle Clearnet-Sites, die sich durch ihre Serveradressen zum Beispiel in Russland oder auf den Kokosinseln vor dem Zugriff der Ermittler schützen. Eine solche war zum Beispiel Migrantenschreck des Rechtsextremisten und Waffenhändlers Mario Rönsch, der 2018 in Budapest festgenommen wurde. Mehr aber noch als bei Geschäften mit Waffen, Drogen oder gefälschten Dokumenten sind deutsche Ermittler bei Recherchen in der finstersten Ecke des Darknets auf internationale Kooperation angewiesen beim Handel mit Kinderpornografie, der sich generell in geschlossenen Foren abspielt.
Man muss selber Missbrauchsmaterial hochladen auf solchen Seiten, um reinzukommen. Und natürlich versuchen die Ermittler damit rauszuhalten, weil das die deutschen Ermittler nicht dürfen.
Von einer pauschalen Verteufelung des Darknets ist in diesem Buch indes nicht die Rede. Ausführlich würdigen die Autoren seine positive Funktion für anonyme Informanten und Oppositionelle in diktatorischen Regimen, wie bei der Arabellion ab 2010 oder auch im Weißrussland unserer Tage. Dennoch fällt das Resümee von Theresa Lockers und Daniel Nützels lesenswerter Reportagensammlung ernüchternd aus. Nur eine erst in Ansätzen erkennbare Selbstregulierung, zum Beispiel durch die Tor-Community, könne dem Darknet sein negatives Image nehmen und es zu dem machen, was eigentlich die Intention seiner Erfinder war: zu einem Ort freier Information und ungehinderten Gedankenaustausches. Bis dahin aber gilt:
Die Welt der Anin-Seiten ist ein trister Ort. Im Windschatten libertärer Cyberaktivisten haben es sich Drogenhändler und Waffenschmuggler gemütlich gemacht. Bauen deutsche Männer einen Treffpunkt für Pädosexuelle, um ihren nächsten Missbrauch zu planen. Das birgt die Gefahr einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Solange es düster bleibt, werden auch weiterhin nur die kommen, die sich in der Dunkelheit wohlfühlen.
Daniel Mützel und Theresa Locker, Report Darknet, im Verlag Kunstmann erschienen, die 284 Seiten kosten 24 Euro. Rezensent war Markus Heumann. So viel zur politischen Literatur in dieser Woche. Am kommenden Montag haben wir einen kleinen Schwerpunkt vor der US-Präsidentschaftswahl mit dem Buch America First von Stefan Bierling und der Textsammlung von Elliot Weinberger, Neulich in Amerika. Außerdem das Buch der Kriegsberichterstatterin Christina Lam über Vergewaltigung als Kampfmittel. Mein Name ist Katrin Stöversand. Ich danke fürs Lauschen. Einen schönen Abend noch.